um wandernde Zimmerleute in der Regel einen goldenen Ring im Ohr haben. Ich wusste es bis vor kurzem nicht, aber ich habe erfahren, dahinter steckt eine lange Tradition von einem unserer Studenten in Marburg. Der war in seinem vorherigen Leben, also nach dem Abi, für einige Jahre unterwegs als Zimmermann und hat jetzt sein Studium der Theologie begonnen. Und als er zu uns kam, trug er noch diesen Ring im Ohr. Und wir fragten natürlich, was hat das für eine Bedeutung? Und er sagt, ja, ja, das ist eine lange Tradition bei uns wandernden Gesellen. Ohne diesen Ring im Ohr wurde normalerweise ein wandernder Zimmermann nicht in eine Stadt hineingelassen. Warum? Das war die Versicherung für den Todesfall. Und sie sagten, wenn du erschlagen wirst, wenn du mit irgendeinem hier in Streit gerätst, wenn dir irgendwas zustößt und stirbst, wer bezahlt dann den Totengräber? Und folglich wurde man nur mit diesem Ring im Ohr hineingelassen, quasi das Honorar für den Totengräber, und so war man für alle Fälle vorbereitet. Auch in unserer Gesellschaft gibt es ja Möglichkeiten, sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten. Man kann Sterbeversicherungen abschließen. Ich habe vor einiger Zeit bei uns in dem Lokalblättchen einen interessanten Artikel darüber gelesen. Und da heißt es dann, um den letzten Weg selbst vorbereiten zu können, empfiehlt sich deshalb der Abschluss einer Sterbegeldversicherung. Nun, ob man damit den letzten Weg wirklich gut vorbereitet hat, ist noch die Frage. Ist ja schon schön, wenn die finanziellen Dinge geklärt sind, aber viel wichtiger ist doch etwas ganz anderes. Viel wichtiger ist doch die Frage, was kommt eigentlich danach? Das wäre für die Vorbereitung wirklich wichtig. Was kommt, wenn wir gehen müssen? Wie wir unsere finanziellen Fragen regeln, ist das eine. Aber viel wichtiger ist doch, was aus uns persönlich dann wird. Was kommt, wenn wir gehen müssen? Der atheistische Philosoph Bertrand Russell hat darauf folgende Antwort gegeben. Er hat gesagt, wenn ich sterbe, was kommt? Wenn ich sterbe, dann verrotte ich. Also auf Deutsch, wenn ich sterbe, dann kommen die Würmer. Ein Vater und ein Sohn haben das in einem Gespräch beim Gute-Nacht-Sagen etwas anders aufgelöst. Da bekam der kleine Sohn plötzlich eine philosophische Anwandlung und fragte seinen Vater, bevor der ihm den Gute-Nacht-Kuss gab, Papa, woher kommt der Mensch und wohin geht der Mensch? Der Vater war auf diese Frage nicht gerade sehr gut vorbereitet und er dachte an die letzte Beerdigung, wo der Pfarrer gesagt hat, Erde zur Erde, Staub zum Staube. Und da sagte der Vater, dachte an den sterblichen Körper, weißt du, der Mensch kommt aus dem Staub und wird zu Staub. Der Junge fasste so mit der Hand unter das Bett und war Staub und sagte, Papa, ich glaube, da liegt einer. Ich weiß nur nicht, ob der gerade kommt oder gerade geht. Was kommt, wenn wir gehen müssen? Dann kommt, so sagen einige, der ewige Schlaf. Oder andere sagen, auch dann kommt ein herrliches Blumenland. Und andere sagen, dann kommt die ewige Dunkelheit. Und wieder andere sagen, auch das weiß man sowieso nicht, das kommt schon noch früh genug, wir wollen jetzt nicht schon dran denken. Nur in einem sind sich alle einig, der Tag kommt bestimmt. Benjamin Franklin, der Politiker, hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, es gibt in diesem Leben nichts Sichereres als den Tod und die Steuern. Also, und daher kommt ja auch unsere Redewendung, wenn wir etwas bekräftigen wollen, dann sagen wir, das ist todsicher. Also da gibt es nichts dran zu rütteln, das heißt auf Deutsch, das kommt so sicher wie der Tod. Und damit geht diese Frage alle an. Alle Menschen in allen Kulturen. Und die nächste Frage ist dann aber, ja, aber kann man das jetzt beeinflussen, was dann kommt? Das ist ja die entscheidende Frage. Angenommen, was dann kommt, hingelt in gewisser Weise davon ab, wie wir jetzt in unserem Leben bestimmte Weichen stellen und bestimmte Entscheidungen treffen, dann wäre es natürlich eminent wichtig, das jetzt zu wissen, weil davon abhinge, was dann käme. Und da stellt sich natürlich die große Frage, wer uns auf dieses komplizierte Themengebiet wirklich eine seriöse, eine adäquate Antwort geben kann. Das kann ja nicht die Antwort irgendeiner Privatperson, eine Privatmeinung sein. Gut, es ist interessant, sich darüber auszutauschen, wie jetzt jeder das so persönlich sich vorstellt, aber das hilft ja nicht, um wirklich seriöse Zukunftsplanung daraufhin zu betreiben. Und darum werde ich Ihnen natürlich hier vortragen, was ich mir nicht persönlich irgendwie aus den Fingern gesogen habe, sondern ich werde Ihnen die Antwort vortragen, die uns in der Bibel gegeben wird. Und ich will Ihnen auch gleich vorweg sagen, warum ich der Überzeugung bin, dass die Antwort, die wir in der Bibel erhalten, eine seriöse, eine solide, eine, wie wir sagen, belastbare Antwort auf diese Frage geben kann. Und ich möchte Ihnen dafür aus vielen zwei Gründe nennen. Ein Grund ist der, warum die Bibel ausgerechnet zukunftskompetent ist. Kein anderes Buch hat sich als vergleichbar zuverlässig erwiesen im Hinblick auf Zukunftsaussagen. Man könnte jetzt einen Vortrag darauf verwenden, zu zeigen, wie sich in der Bibel konkrete Vorhersagen über Städte, Weltreiche, geschichtliche Entwicklungen, die Geschichte des Volkes Israel und vieles andere mehr über die Person Jesu Christi, wie sich viele Vorhersagen, hunderte von Vorhersagen erfüllt haben, oft hunderte von Jahren, nachdem sie erfolgten. Die Bibel hat sich als ausgesprochen seriös erwiesen im Hinblick auf die Stimmigkeit und Verlässlichkeit ihrer Zukunftsaussagen. Das ist der eine Grund, warum ich diesem Buch glaube und ihre Aussagen für bare Münze nehme, was die Zukunft auch angeht im Hinblick auf die Frage nach dem Tod. Und dann ein zweites. Ein zweiter Grund ist der, dass hier in der Bibel und dann vor allem im Neuen Testament derjenige zu uns spricht, der als einziger den Tod wirklich überwunden und entmachtet hat, nämlich Jesus Christus, dadurch, dass er von den Toten auferstanden ist. Deswegen haben wir eben im Vorlauf des Gottesdienstes ja auch dieses klassische Osterlied gesungen. Christus ist auferstanden. Das ist historisch solide belegt. Und es ist schlichtweg peinlich, wenn das ZDF, wie jetzt am 22. Januar, also noch gar nicht so lange her, in dieser Terra X-Sendung diese alte Legende wieder aufgewärmt hat, Jesus sei in Indien gewesen und gar nicht in Jerusalem gestorben und dann in Kaschmir begraben worden. Vielleicht haben Sie diesen Unfug auch gesehen. Also es ist nun wirklich absolut unseriös und in keiner Weise ernst zu nehmen, was da an alten Kamellen wieder aufgewärmt worden ist. Nein, die historischen Fakten, die wir haben, sprechen eine andere Sprache. Die Indizien, die wir in den Auferstehungsberichten finden. Und ich möchte nur als einen von vielen, Oxforder Historiker, Professor Arnold, zitieren, der gesagt hat, ich durfte viele Jahre die Geschichte ferner Zeiten studieren, die Zuverlässigkeit der Zeugen prüfen und abwägen. Mir ist jedoch keine Tatsache in der Geschichte der Menschheit bekannt aus jener entfernten Zeit, die durch bessere und umfassendere Indizien jeder Art gestützt wäre, als die, dass Jesus Christus starb und von den Toten auferstand. Und wer sich darüber etwas ausführlicher noch informieren will, oder was heißt ausführlich, einen guten, kurzen Überblick über einige Argumente gewinnen will, dem empfehle ich sehr dieses Buch von Josh McDowell. Wir haben es auch noch in einigen Exemplaren hier. Wer ist dieser Mensch? Da geht es um die Zuverlässigkeit der Auferstehungsberichte. Und schon dadurch unterscheidet sich der christliche Glaube fundamental von allen Religionen. Denn keine der Religionen hat eine belastbare Antwort auf die Todesfrage geben können. Schauen Sie, Mohammed ist gestorben. Von Mohammed soll sein Freund Omar wenige Tage nach seinem Tod gesagt haben, er soll mit dem Säbel vor sein Zelt getreten sein. Mohammed ist nicht tot, dem schlage ich den Kopf auf, der behauptet, Mohammed sei gestorben. Und dann hat man nach einigen Tagen eben doch die Leiche des Propheten aus dem Zelt herausgetragen. Buddha hat den Tod nicht besiegt. Buddha hat das von sich auch nie behauptet. Er hat das für sich nie in Anspruch genommen. Er ist gestorben und nachträglich zum Gott erklärt worden, weil es seine Anhänger nicht ausgehalten haben, ohne die Todesfrage mit irgendeiner Hoffnung verbinden zu können, weiterzuleben. Oder denken wir nur an den Hinduismus. Ravi Zacharias, der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, Jesus, der einzig wahre Gott, Fragezeichen, ist im hinduistischen Umfeld aufgewachsen. Und er erzählt einmal, wie für seine Lebensgeschichte entscheidend ein Erlebnis wurde, als er an einem hinduistischen Krematorium vorbeiradelte und dort anhielt, um den Hindu-Priester zu fragen, wo denn die Person sei, deren Körper nur noch ein Häuflein Asche war. Und der Hindu-Priester antwortet ihm, junger Mann, das ist die Frage, die du dir dein ganzes Leben lang stellen wirst und du wirst nie eine sichere Antwort darauf finden. Und Ravi Zacharias sagte, wenn schon ein Priester nicht mehr dazu zu sagen hat, dachte ich, welche Hoffnung gibt es dann überhaupt für einen Novizen, also für einen Laien, nämlich wer hat wirklich eine Antwort auf diese Frage? Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und deshalb können wir hier eine kompetente, eine solide Auskunft erwarten, was denn nun kommt, wenn wir gehen müssen, was denn nun über das Leben nach dem Tode sinnvollerweise gesagt werden kann. Und ich möchte jetzt die Aussagen der Bibel bündeln, zusammenfassen und Ihnen dadurch die Satzzeichen des Todes vor Augen führen. Die Satzzeichen des Todes. Das erste Satzzeichen, das mit dem Tod zusammenhängt, ist das Ausrufezeichen. Ich würde sagen, der Tod ist ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen bedeutet Achtung, Vorsicht, du musst hier aufpassen. Warum ist es nötig? Es ist deshalb nötig, weil die Bibel sagt, der letzte Feind ist der Tod. Diesen Bibelvers finden Sie auch auf Ihrem Zettel vermerkt. 1. Korinther 15, Vers 26, es ist ein Wort, das der Apostel Paulus aufgeschrieben hat im Auftrag Gottes. Der letzte Feind ist der Tod. Der Tod ist der große Feind des Menschen. Viele Stimmen heutzutage behaupten ja genau das Gegenteil. Sie sagen, ach, der Tod ist ganz natürlich. Der Tod gehört doch irgendwie zum Leben dazu. Der Tod ist nötig, sagen einige, als Motor der Evolution. Man spricht vom Freund Hein, vom Bruder oder Gevatter Tod. Auch die sogenannte Sterbeforschung hat in den 70er Jahren mit Elizabeth Kübler-Ross und Raymond Moody einiges dazu beigetragen, dass der Tod ja von einem Feind geradezu zum Vertrauten, zum Freund wurde. Man berief sich auf bestimmte Sterbeerlebnisse, die keine echten Sterbeerlebnisse waren, weil die Betroffenen ja alle zurückgekommen waren und davon erzählen konnten und deshalb diesen letzten Schritt über die letzte Linie gar nicht getan hatten. Und man hat auch all die anderen schrecklichen Erlebnisse an der Todesschranke nicht mitgeteilt. Und so entstand der Eindruck, ach, der Tod ist etwas ganz Harmloses, du brauchst überhaupt keine Angst davor zu haben, du brauchst dich auch gar nicht darauf vorzubereiten. Dieses Leben ist wie eine Schule, die du dann erfolgreich abschließt, wenn du in den Tod hineinstirbst und dann wird alles nur besser. Wissen Sie, man hat dem christlichen Glauben immer wieder mal vorgeworfen, er würde die Menschen vertrösten. Und genau das tut die Bibel überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil. Gerade auch wenn es um den Tod geht, macht die Bibel sehr deutlich, der Tod ist ein Ausrufezeichen. Du musst ihn ernst nehmen, du musst dich davor in Acht nehmen. Der Tod ist der letzte große Feind des Menschen. Denn der Tod ist ein grausamer Bruch. Und wer miterlebt, wie Krankheit, Schmerzen und Schrecken mit dem Tod verbunden sind, wer vielleicht schon mal einen Menschen, der schwer gestorben ist, begleitet hat, der wird das nachvollziehen können. Und es ist gar nicht so weit hergeholt, dass uns allen etwas unwohl ist, wenn wir an den Tod denken und so mit ihm konfrontiert werden. Aber die Bibel sagt mehr. Sie sagt nicht nur etwas Beschreibendes über den Tod, sondern sie gibt uns eine Auskunft über seine Herkunft. Und die Bibel sagt, der Tod legt den Finger in eine klaffende Wunde. Die Bibel beschränkt sich also nicht nur auf eine phänomenologische Beschreibung, sondern sie sagt, da kommt der Tod her. Wo nämlich her? Der Apostel Paulus hat das so ausgedrückt. Im Römerbrief Kapitel 6 sagt er, der Tod ist der Lohn für die Sünde, für die Schuld. Das heißt, der Tod ist verdient. Römer 6, Vers 23. Der Tod ist die Quittung, die wir bekommen für unsere Haltung gegenüber dem lebendigen Gott. Das ist die Aussage der Bibel. Der Tod ist der Lohn für die Sünde. Der Tod ist die Quittung für die Haltung, die wir einnehmen gegenüber dem lebendigen Gott. Und das heißt jetzt nicht, wenn Herr Müller oder Schulze stirbt, dann stirbt er deswegen, weil er eine bestimmte Schuld auf sich geladen hat. Das wäre zu einfach. Sondern die Bibel sagt das viel grundsätzlicher, dass es überhaupt den Tod in dieser Welt gibt, dass wir überhaupt sterblich sind. Das ist die Folge, die spürbare Konsequenz dieses Bruches zwischen Gott und uns. Am Anfang, sagt die Bibel, stand die perfekte Schöpfung, stand die völlige, ungetrübte Harmonie zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Und dann passiert die Katastrophe, der Mensch reißt sich los von Gott. Äußerlich sieht man das daran, dass er das Gebot Gottes bricht, so wie es auf den ersten Blättern des Alten Testaments berichtet wird. Und innerlich geht dem voraus, dass der Mensch in seinem Herzen mit Gott bricht, dass er sein Leben in die eigenen Hände nehmen will, dass er Gott nicht zugestehen will, Gott über sein Leben zu sein. Und in diesen Strudel wird die ganze Menschheit mit hineingerissen. In diese Abkehr des Menschen, in dieses prinzipielle Misstrauen, das wir gegenüber dem Herrschaftsanspruch unseres Schöpfers hegen. Und von daher muss man sagen, Sie und ich, wir sind sowohl Opfer als auch Täter. Wir sind hineingerissen in diese Unheilsgeschichte des erstmaligen Losreißens von Gott. Das ist das, was die Theologen dann Erbsünde genannt haben. Wir kriegen das, bekommen das gewissermaßen vererbt. Wir haben das in unserem Blut als Menschen, dieses grundsätzliche Misstrauen gegen Gott. Aber wir vollziehen es auch mit. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch Täter. Wir handeln so, wir denken so. Das ist unsere Haltung, dieses innere Misstrauen gegenüber dem heiligen Gott und seinem Anspruch darüber, der Gott unseres Lebens zu sein, weil ihm unser Leben gehört, weil er uns das Leben geschenkt hat. So, und mit unserer Schuld trennen wir uns so ab von dem Gott des Lebens. Und die Folge ist der Tod. Wir sterben bei lebendigem Leibe. Wir finden uns immer schon wieder in diesem Abgetrenntsein von dem, zu dem wir eigentlich gehören sollten. Und ich sage es nochmal, der Tod legt den Finger in die schlimmste Wunde. Er dokumentiert das größte Problem der Menschheit. Er ist die verdiente Konsequenz unserer Gottlosigkeit. Das ist der biblische Befund. Und deswegen ist der Tod so ernst zu nehmen, weil er auf etwas verweist, was dahinter liegt, was viel schlimmer ist. Und deswegen müssten wir allen Verharmlosungen sehr deutlich entgegentreten und sagen, Leute, so einfach ist es nicht. Schauen Sie mal, oft wird ja heutzutage der Eindruck erweckt, dass ob ein Mensch stirbt, ob ein Tier stirbt, es ist eben Materie, die vergeht. Am 8. Dezember gab es in der Zeitschrift Die Zeit einen Kommentar über die Frage auch der Sterbehilfe und da hieß es in diesem Kommentar, Zitat, das ist doch pervers. Jedes todkranke Tier wird eingeschläfert, bei Menschen ist es ein Verbrechen. Merken Sie, was hier passiert. Hier wird ein todkrankes Tier, das eingeschläfert wird, prinzipiell auf die gleiche Ebene gestellt wie der Mensch. Und man sagt, es ist doch pervers, bei so einem todkranken Tier, das eingeschläfert wird, regen Sie sich nicht auf, das ist ganz normal und bei einem Menschen soll das plötzlich nicht mehr gehen. So als wäre der Mensch nicht mehr als ein Tier, das irgendwann einschläft oder eingeschläfert wird und dann das Zeitliche gesegnet hat, wie man sagt, und nichts mehr zu erwarten hätte. Die Bibel sagt hier etwas ganz anderes. Sie sagt, der Mensch ist sehr viel mehr wert. Und deshalb gibt es eine Zukunft jenseits der Todeslinie. Und gerade deshalb ist der Tod so ernst zu nehmen. Er ist ein Ausrufezeichen. Und wissen Sie, viele Leute, von denen man das eigentlich gar nicht erwarten würde, dass sie sehr ängstlich werden, die haben das kapiert. Von Goethe beispielsweise sagt man, dass er nie freiwillig zu einer Beerdigung gegangen sein soll. Ludwig der 14., der Sonnenkönig, soll angeordnet haben, wenn ein Leichenzug an meinem Schloss vorbeizieht, dann zieht alle Vorhänge zu. Und der Spaßmacher Karl Valentin war dafür bekannt, wenn ein Leichenwagen seinen Weg kreuzte, dann suchte er schleunigst das Weite und versuchte auf die andere Straßenseite zu entkommen. Die haben etwas geahnt davon, von der Gefahr des Todes, dass er ein Feind ist, dass uns dieses Ausrufezeichen wach machen will. Und die Bibel will uns deshalb wach machen, nicht um uns in Angst und Schrecken zu versetzen, nicht um mit der Sektenkeule zu drohen, so nach dem Motto, der Tod kommt bald und darum tu, was ich dir sage, sondern die Bibel informiert uns sehr nüchtern über den Tod, damit wir uns darauf vorbereiten können. Damit wir mehr tun können, als eine Sterbeversicherung abzuschließen oder einen goldenen Ring ins Ohr zu stecken. Im Psalm 90, Vers 12 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und klug bedeutet, damit wir besonnen, zielführend, kompetent, zukunftsorientiert mit dieser Frage umgehen. Und ich denke, es ist sehr nötig, uns immer wieder daran zu erinnern. Denn wie schnell kann man doch hineingeraten in diesen Verdrängungsmechanismus, ja, diese Bio-Vital-Ideologie. Wir werden ja sowieso alle immer älter, statistisch gesehen. Und wir sind als Senioren wahrscheinlich noch ziemlich sportlich und können uns vieles erlauben und verdrängen diese Frage immer weiter nach hinten, weil sie uns unbequem ist. Klar, jedem ist sie unbequem. Wir versuchen, den Tod mit allen Mitteln davonzulaufen. Aber alle Verdrängungsversuche ändern nichts an der Tatsache, dass wir am Ende dem Tod nicht von der Schippe springen können. Wir können ihn nicht entkommen. Es gibt dazu eine ganz bewegende alte Legende, die erzählt von einem Kaufmann in Bagdad. Dieser Kaufmann, vielleicht haben Sie davon gehört, der schickte eines Tages seinen Knecht zum Markt in Bagdad, um einzukaufen. Und kurz darauf kam der Knecht kreidebleich und aufgewühlt zurück und sagte: Herr, auf dem Marktplatz wurde ich von einer Frau angestoßen, aber als ich mich umdrehte, erkannte ich, dass sie der Tod war. Sie schaute mich an und machte eine drohende Bewegung. Meister, ich bitte dich, sagte der Knecht, gib mir dein Pferd, denn ich muss schnell weg. Ich muss dem Tod aus dem Weg gehen. Ich werde nach Samarra reisen und mich dort verstecken. In Samarra wird der Tod mich nicht finden. Der Kaufmann lächelte ein wenig, aber er gab dem Knecht sein Pferd und der Knecht galoppierte los. Einige Zeit später ging der Kaufmann dann selbst zum Markt und sah dort den Tod mitten in der Menge stehen. Und er fragte: Sag mal, hallo Tod, was hast du heute Morgen meinen Knecht erschreckt und so eine drohende Bewegung gemacht? Da sagte der Knecht, sagte der Tod: Du, das war überhaupt keine drohende Bewegung. Ich war nur erstaunt und überrascht, deinen Knecht heute Morgen in Bagdad zu sehen. Denn ich habe heute Abend einen Termin mit ihm in Samarra. Verstehen Sie, das wollte diese alte Legende sagen. Der Tod hat einen Termin mit uns. Wir kennen diesen Termin nicht. Er steht nicht in unseren Terminkalendern drin. Aber wir werden diesen Termin wahrnehmen müssen, pünktlich. Der Tod ist die stärkste Macht dieser Erde. Und deshalb müssen wir dieses Ausrufezeichen ernst nehmen. Wenn mit dem Tod alles aus und vorbei wäre, dann wäre es egal. Dann sollte man am besten den Apostel Paulus zitieren, der gesagt hat: Wenn es das nun gewesen ist, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. So kann man diesen Vers aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 15 übersetzen. Aber Gott sagt uns, der Tod ist nicht das Ende. Er ist auch nicht nur ein Ausrufezeichen, sondern der Tod ist zweitens ein Doppelpunkt. Also, bei der Satzzeichenlehre des Todes kommen wir nach dem Ausrufezeichen jetzt zweitens zum Doppelpunkt. Der Tod ist auch ein Doppelpunkt. Und wissen Sie, was das Kennzeichen des Doppelpunktes ist? Das Entscheidende kommt nach dem Doppelpunkt. Bei allen Sätzen, in denen Sie einen Doppelpunkt verwenden, kommt das Entscheidende hinter dem Doppelpunkt. Achten Sie mal drauf. Und genauso ist der Tod ein Doppelpunkt. Das heißt, das Entscheidende kommt danach. Und da greift nun unser zweiter Bibelvers, den Sie hier vor sich finden, Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und auch an anderen Stellen macht die Bibel deutlich, auferstehen müssen alle. Die Frage ist nicht, die einen werden vielleicht auferstehen und die anderen schlummern den ewigen Tod, sondern die Bibel macht sehr deutlich, auferstehen werden alle, um sich diesem letzten Gericht Gottes zu stellen. Die Frage ist also nicht, ob man aufersteht, sondern wohin man aufersteht. Wie geht es weiter nach dem Doppelpunkt? Was kommt, wenn wir gehen müssen? Jesus Christus hat dazu in der Bergpredigt, in Matthäus 7, einmal folgende beiden Wege beschrieben, die es dann nur noch gibt. Er hat gesagt, die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm gehen. Das ist also die breite Pforte. Und er hat gesagt, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt, und wenige sind's, die darauf gehen. Hier wird deutlich, der Tod ist eben nicht der große Gleichmacher, nach dem Motto, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich, sondern der Tod ist der große Zweiteiler. Hinter diesem Doppelpunkt gibt es zwei verschiedene Wege, zwei verschiedene Möglichkeiten. Aber die Entscheidung darüber, die fällt nicht erst dann, sondern die Entscheidung fällt diesseits der Todeslinie. Was hinter dem Doppelpunkt folgt, entscheidet sich vorher. Und darum finden wir in der Bibel auch keine Anordnung, etwa für Verstorbene zu beten, nachträglich, weil die Dinge gelaufen sind, wenn diese Linie überschritten ist. Das Entscheidende geschieht vorher, die Weichen werden vorher gestellt. Und ich bitte Sie, sehr deutlich zu sehen, wie ernst die christliche Lehre, wie ernst die Bibel gerade dieses Leben nimmt. Weil die Bibel sagt, hier sind die Weichen zu stellen. Dieses eine Leben ist endgültig. Man kann nicht auf Probe leben und man kann auch nicht auf Probe sterben. Dieses irdische Leben ist so wertvoll, gerade weil es so einmalig ist. Im Buddhismus wird ja dieses einmalige verharmlost, dadurch, dass man wie im Hinduismus auch von der Reinkarnation ausgeht und sagt, es ist ein ewiger Kreislauf, man wird geboren, man stirbt, man kommt wieder, man stirbt wieder, man kommt wieder, vielleicht in einer anderen Existenzform, aber es geht immer weiter in einer zyklischen Vorstellung. Die Quelle, auf die wir uns stützen, die Bibel sagt, nein. Dieses Leben ist einmalig, es ist unwiederholbar und es gibt keine zweite Chance. Wir können den Tod nicht überlisten. Sie wissen ja, was das Ende, was der Zielpunkt in den östlichen Religionen in dieser Vorstellung ist, das Nirvana. Man sagt, es geht immer wieder durch diesen Kreislauf hindurch und man kommt da erst raus, wenn man sich auflöst gewissermaßen ins Nirvana hinein, die Auflösung der Einzelpersönlichkeit ins Universum hinein. Der Tropfen löst sich auf ins Meer hinein. Die Bibel nimmt die Einzelperson, nimmt sie und mich unendlich viel ernster. Die Bibel sagt ihnen, du kannst nicht ausgelöscht werden. Du, Karl Schulze, bist unverwechselbar. Du kannst dich auch nicht davon machen. Du unterliegst auch nicht einem abstrakten Prinzip der Verwesung, sondern du wirst zur Verantwortung gezogen. Der Tod als Doppelpunkt, als Zweiteiler. Und die Frage ist, wo verbringe ich dann meine Ewigkeit? Auf dieser oder auf jener Seite? Vielleicht kann man sich das am Bild eines Bahnsteigs deutlich machen. Stellen Sie sich vor, auf beiden Seiten steht ein Zug, ein Bahnsteig. Ein Zug, die fahren in die entgegengesetzte Richtung. Der eine fährt in Richtung Himmel, wie das die Bibel nennt, und der andere fährt in Richtung Hölle. So, der Punkt ist nun der. Wir stehen nicht mehr auf dem Bahnsteig. Gottes Diagnose über mein Leben ist, dass er mir sagt, du Mensch, du stehst nicht mehr auf dem Bahnsteig, sondern du bist schon in einem Zug drin, und zwar in dem falschen. In dem Zug, der Richtung Hölle fährt. Du stehst unter meinem Urteil, weil du mich nicht liebst, weil du mich nicht ehrst, weil du mir die Anbetung verweigerst, die mir zusteht, weil du voll mit drin hängst in allen Folgen der Erbsünde und des Sündenfalls. Weil die wichtigste Beziehung, in der du lebst, nämlich die Beziehung zu dem heiligen Gott, zerstört ist. Du bist drin im Todeszug. Das ist deine Situation. Und wenn du da drin bleibst, dann gibt es keine Hoffnung für dich. Und darum wird jetzt zur entscheidenden Frage, wie komme ich raus aus dem Todeszug? Darum ist das die Schlüsselfrage, an der sich jedes Menschenleben letztlich entscheidet. Wie komme ich raus aus dem Todeszug und rein in den Lebenszug? Wie kann die wichtigste Beziehung, in der mein Leben sich vollzieht, ob ich das merke oder nicht, nämlich die Beziehung zu meinem Schöpfer, wie kann die in Ordnung kommen? Wie kann die geheilt werden? Wie kann ich aus einem Menschen, der unter dem Gericht Gottes steht, wird zu einem Menschen, dem die Gnade Gottes gilt? Das ist die entscheidende Frage. Wer das erstmal begriffen hat, was eigentlich auf dem Spiel steht, dass der Tod dieser Doppelpunkt ist, der wird nicht eher aufhören nachzudenken und nachzuforschen, bis er eine Antwort auf diese Frage bekommen hat. Wie komme ich hinein in den Zug des Lebens? Und auch darauf gibt uns die Bibel eine sehr eindeutige, sehr nüchterne und klare Antwort. Sie sagt, das Erste kannst und musst du gar nicht tun, sondern Gott hat es getan. Er ist dir entgegengekommen. Er ist in der Person seines Sohnes Jesus Christus in diese Welt hineingekommen. Und Jesus Christus hat exakt das Problem gelöst, das den Tod ausgelöst hat, nämlich das Schuldproblem. Er hat exakt an dieser Stelle angesetzt, an der Stelle des zerstörten Verhältnisses zu ihrem Schöpfer. Denn Jesus Christus hat die Strafe, die ich und sie verdient hätten, aufgrund unserer Situation auf sich genommen. Er hat sie stellvertretend getragen. Der Fachbegriff dafür ist, er hat sie gesühnt. Er hat sie auf sich genommen am Kreuz, an dem er starb. Und dann ist er nicht mal 48 Stunden danach wirklich von den Toten auferstanden. Und hat damit besiegelt, dass alles, was er vorher gesagt hatte, auch der Wahrheit entsprach. Das heißt, er hat wirklich ihre Schuld getragen. Er ist wirklich an ihre Stelle getreten, um die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen. Das ist das Erste. Gott hat den Schritt getan. Und so wird, wenn Sie so wollen, das Kreuz die Brücke. Das Kreuz, an dem Jesus stirbt, wird die Brücke aus der Todeszone in die Lebenszone. Das Kreuz wird zum Umsteigebahnhof aus dem Lebenszug in den Todeszug. Und jetzt kommt es darauf an, dass der Mensch, der das einsieht, sich dem stellt und sagt, ich gebe es zu. Gott, ich gebe das zu. Ich habe es bislang nicht so gesehen. Ich habe den Ernst meiner Situation unterschätzt. Ich muss auch zugeben, dass ich in meinem Stolz mich geweigert hätte zuzugeben, dass ich auf sowas angewiesen bin. Aber dein Urteil ist so und ich gebe deinem Urteil recht. Und wenn ich deinen Maßstab Gott an mein Leben anlege, dann muss ich zugeben, dass ich dir in der Tat unendlich viel schuldig geblieben bin. Wenn du der Gott bist, der mir mein Leben geschenkt hat und dem es gehört. Und der einen Anspruch hat auf meine Liebe und meine Nachfolge und mein Gehorsam. Und sehen Sie, das ist der Schritt, zu dem nun ich aufgefordert bin. Dass Gott sagt, kehr um. Gib zu, dass du im Todeszug sitzt. Gib zu, dass du auf meine Vergebung angewiesen bist. Und gib mir recht, öffne deine Hände und lass dich beschenken mit meiner Vergebung. Das ist es, was das Neue Testament Glauben nennt. Oder sich bekehren, umkehren, Buße tun. Dass ich vor dem lebendigen Gott einknicke und sage, jawohl, du hast recht. Und ich bitte um deine Vergebung, ich bitte um Gnade. Und ich gebe zu, dass ohne den stellvertretenden Tod von Jesus Christus auch mein Leben dazu verdammt wäre, auf ewig verloren zu sein, auf ewig in der Hölle, in der Ferne von Gott zu enden. Vergib mir meine Schuld und ich beuge mich unter dich als meinen Gott, Jesus Christus. Der Tod, ein Doppelpunkt. Und deswegen muss jeder von uns sich fragen, weiß ich wie es für mich weitergeht? Weiß ich, in welchem Zug ich momentan sitze? Wenn heute mein Leben zu Ende wäre, würde es mich im richtigen oder im falschen Zug treffen. Denn weitergehen wird es auf jeden Fall ziemlich schnell. Und darum kann man den Tod am Schluss noch mit einem dritten Zeichen, mit einem dritten Satzzeichen vergleichen. Der Tod ist nicht nur ein Ausrufezeichen, er ist nicht nur ein Doppelpunkt, sondern der Tod ist auch ein Komma. Der Tod ein Komma. Denn wenn man ein Komma setzt, Komma, wird der Fluss des Satzes nur kurz unterbrochen. Es ist noch ein und derselbe Satz vor dem Komma und nach dem Komma. Der Tod ist nicht der ewige Schlaf, der Tod ist nicht die endlose Ruhe, sondern der Tod ist von vielen verglichen worden mit einer Umkleidekabine. Sie wissen, eine Umkleidekabine ist ein Ort, an dem man sich in der Regel nicht so lange aufhält. Man geht dorthin, um etwas abzulegen und etwas anderes, günstigenfalls wieder anzuziehen. Und deswegen sage ich bei Beerdigungen am Grab ja auch, wir legen den sterblichen Leib jetzt von NN in dieses Grab. Wir sagen, wir legen den sterblichen Leib in dieses Grab, weil es ja nicht mehr der Mensch selbst ist. Das ist ja nur noch ein Körper, den er abgelegt hat wie ein Kleid. Der Tod ist nur ein Komma. Der Tod ist nur eine Umkleidekabine, wo wir diesen sterblichen, vergänglichen Leib ablegen. Allerdings gibt es aus dieser Umkleidekabine heraus, wenn Sie so wollen, zwei verschiedene Ausgänge. Die Bibel malt das nicht groß aus. Die Bibel ist mit äußeren Beschreibungen ausgesprochen zurückhaltend hier. Und doch zeigt die Bibel uns mit wenigen Strichen sehr deutlich, wohin die Reise geht. So wie es aus diesem Raum dort hinten und hier vorne zwei verschiedene Ausgänge gibt, so gibt es auch aus der Umkleidekabine des Todes heraus zwei Ausgänge. Das Neue Testament redet gewissermaßen von zwei Abteilungen. Schon in dieser Phase, gleich nach dem Tod, gibt es eine Trennung, so sagt die Bibel, zwischen denen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Also die den Wechsel vom Todeszug in den Lebenszug vollzogen haben und zwischen denen, die auf eigene Faust gelebt haben und dann auch auf eigene Faust gestorben sind. Man könnte das den Vorraum des Himmels, wenn Sie so wollen, nennen und den Vorraum der Hölle. Und während die einen wissen, dass sie gerettet sind und während die einen wissen, Jesus ist bei uns, wir sind am Ziel angekommen, da wissen die anderen, dass sie verloren sind. Und verloren heißt für immer getrennt von Gott, irreversibel, nicht wieder gut zu machen und umzudrehen. Und während die einen auf die großartige Perspektive zugehen, die Gott versprochen hat, dass er uns einen neuen Körper geben wird, ein neues Leben in einer Schönheit und Freude, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, gehen die anderen auf die Perspektive zu, dass sie ewig, ohne Gott, ewig in der Trennung von ihrem Schöpfer werden leben müssen Und das wird schrecklich sein. Und so sagt die Bibel, dass diejenigen, die diese neue Perspektive bekommen, dass diejenigen, die im Glauben an Jesus Christus sterben, dass sie in der Tat ja einen neuen Körper bekommen werden. Das ist der letzte Bibelvers, den ich Ihnen aufgeschrieben habe. Und verglichen mit unserem jetzigen Körper ist dieser neue Körper dann, sagt Paulus, wie eine herrliche Villa im Vergleich zu einer alten Bruchbude. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, das ewig ist im Himmel. Also, dieser neue Leib, der wird dann wie ein tolles Haus sein im Vergleich zu einer baufälligen Bruchbude jetzt. Er wird vergleichbar sein mit dem Körper, den Jesus Christus nach seiner Auferstehung hatte. Nicht mehr sterblich, nicht mehr vergänglich, nicht mehr anfällig für Krankheit und Schmerz und doch real. Deswegen hat ja auch der auferstandene Jesus mit seinen Jüngern zusammen noch gegessen nach der Auferstehung. Er hat sich von ihnen, Lukas beschreibt das, gebratenen Fisch reichen lassen, um deutlich zu machen, ich bin nicht ein Phantom, ich bin realiter auferstanden mit einem neuen Leib. Und Paulus hat es so ausgedrückt, im Philipperbrief Kapitel 3 sagt er, Christus wird unseren vergänglichen Leib seinem unvergänglichen Leib gleich machen. Die Bibel weiß nichts vom Fegefeuer. Die Bibel weiß nichts von irgendwelchen Zwischenzuständen, in denen wir noch irgendwelche Dinge ändern können. Sondern sie sagt sehr deutlich, der Tod ist ein Komma und im Augenblick des Todes ist die Sache klar. Und die einen merken, dass sie verloren sind und gehen auf das jüngste Gericht zu und die anderen wissen, dass sie am Ziel sind und können sich darauf freuen, einen neuen Leib zu bekommen. Sie wissen, sie sind beim Herrn, sie sind bei Christus. Und verstehen Sie, darum haben die ersten Christen ihren Toten Kränze auf die Bahre gelegt. Kränze, das waren Siegerkränze. Sie wollten ihnen deutlich machen, du bist jetzt am Ziel, du hast es jetzt geschafft. Für dich müssen wir nicht mehr beten, weil du angekommen bist. Und deswegen hat Paulus mal gesagt, ich hätte Lust jetzt zu sterben, um bei Christus zu sein. Er wusste, er hatte hier in dieser Welt noch viele Verantwortungen wahrzunehmen und er wollte sich nicht davonschleichen. Aber er hat gesagt, ich hätte Lust jetzt zu sterben, weil ich weiß, ich bin dann bei Christus. Natürlich war Paulus ein Mensch wie wir und in bestimmten Situationen hatte er sicherlich auch noch Todesfurcht. Wissen Sie, für Christen ist das Sterben nicht immer leicht. Das wäre eine Rattenfängermoral, wenn wir so etwas aus der Bibel entnehmen wollten. Nach dem Motto, werde Christ und dann hast du ein leichtes Sterben. Dann wirst du deine letzten Züge gelassen und souverän aushauchen können. Das wird uns nirgendwo versprochen. Auch für Christen kann das Sterben schwer werden. Kann. Aber das Entscheidende ist etwas anderes. Der Tod hat seinen letzten Schrecken verloren. Weil unser Herr Jesus Christus uns diese Zusage gibt. Ich bin bei dir, ich lasse dich nicht los. Alle anderen Hände wirst du in dieser Stunde loslassen müssen. Aber meine Hand wird dich festhalten. Und ich bringe dich sicher ans Ziel. Martin Luther hat das so ausgedrückt in seiner typischen Art. Er hat gesagt, Tod, was schreckst du mich? Kennst du nicht den einen, der von sich sagt, ich habe die Welt überwunden? Die Zähne tot kannst blecken, aber fressen kannst mich nicht. Denn Gott hat uns den Sieg über dich gegeben. Das ist eine sehr realistische Aussage über den Tod. Und so ähnlich ist es formuliert worden in dem Nachruf der Traueranzeige über einen Bekannten von mir, der einer theologischen Arbeitsgemeinschaft vorgestanden hat, der Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen. Und als er im Januar jetzt gestorben ist, haben die Mitarbeiter und der Vorstand dieser Arbeitsgemeinschaft einen Nachruf veröffentlicht, eine Traueranzeige. Und darin sagen sie unter anderem, und das zeigt die Haltung der Christen an dieser Stelle, wir alle werden ihn bei unseren Einsätzen, Veranstaltungen, Sitzungen und Freizeiten schmerzlich vermissen. Wir trösten uns aber mit der Gewissheit, dass er bei unserem Herrn Jesus Christus geborgen ist und dass wir ihn eines Tages wiedersehen werden. Verstehen Sie, das ist die Perspektive, mit der wir Christen dem Tod begegnen dürfen. Nicht, weil wir so mutig wären oder weil wir philosophisch so hintergründig wären, dass wir nun eine besonders geschickte und kluge Lösung für das Problem gefunden hätten. Unser großer Vorteil ist ein ganz anderer, dass wir uns an den klammern, der den Tod mit seiner ganzen Macht überwunden hat. Jesus Christus. Was kommt, wenn wir gehen müssen? Der Tod So haben wir gesehen, ist ein Ausrufezeichen. Er ist, wie die Bibel sagt, der letzte große Feind des Menschen. Wir müssen ihn ernst nehmen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen verstehen, es geht hier um Schuld. Es geht um das Kardinalproblem der Menschheit überhaupt. Ihr zerstörtes Verhältnis zu dem heiligen Gott. Und zweitens, der Tod ist ein Zweiteiler. Er ist der Doppelpunkt, hinter dem es nicht für alle in gleicher Weise weitergeht, sondern es gibt den Todeszug und es gibt den Lebenszug. Es gibt Himmel oder Hölle. Es gibt Rettung oder Verlorenheit. Und das Dritte, der Tod ist ein Komma. Er ist nur ein kurzes Intermezzo. Er ist wie eine Umkleidekabine. Er ist nicht die ewige Ruhe, sondern er ist Durchgangsstation, wo wir unseren sterblichen Leib gewissermaßen ablegen, dieses Leibes entkleidet werden, um dann bei Christus zu sein, wenn wir an ihn geglaubt haben, zur Zeit unseres Lebens. Und sei es, wenn wir zu ihm geflüchtet sind in der letzten Stunde unseres Lebens. Nur darauf sollte sich niemand verlassen. Weil keiner von uns weiß, in welchem Zustand er diese Stunde erleben wird. Das müssen wir einfach nüchternerweise zur Kenntnis nehmen. Sie haben gemerkt, ein wichtiges Satzzeichen fehlt und über das werde ich jetzt auch nicht mehr sprechen und das ist der Punkt. Und dieses Satzzeichen gehört auch nicht hierher. Der Tod ist alles andere, aber er ist kein Punkt. Er ist kein Punkt, sondern er ist eher ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen, dem sich jeder von uns stellen muss. In welchem Zug sitze ich zurzeit? Bedenken Sie bitte, Umsteigemöglichkeit gibt es nur, solange die beiden Züge noch stehen, solange sie noch leben. Und darum möchte ich Sie bitten, um Ihrer selbst willen und um Gottes willen, dass Sie diese entscheidende Frage Ihres Lebens wirklich klären, dass Sie das nicht aufschieben. Vielleicht haben Sie es ja schon geklärt. Bleiben Sie da dran. Lassen Sie nicht die eine oder andere Anregung, die Sie vielleicht auch aus dieser Predigt gewonnen haben, wieder versacken. Wir neigen dazu, die Dinge wegzuschieben. Aber es entscheidet über unsere Ewigkeit. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihr Leben so bei Jesus Christus verankern, dass Sie zu denen gehören, die sagen können, gut, ich weiß nicht, ob ich leicht sterben werde. Ich kann nicht behaupten, dass ich so wie der große Held alle Todesfurcht einfach abgestreift habe. Aber ich weiß, wem mein Leben gehört. Und er hat mir die Zusage gegeben, dass er mich festhält und dass er mich durchbringt und dass ich die Ewigkeit bei ihm sein werde. Das wünsche ich Ihnen auch. Und so schließe ich mit dem Wort, das ein kleines Kind gesagt hat, das seinen Großvater sehr geliebt hat. Der war gestorben und es war viel Traurigkeit da, aber der Großvater hatte mit diesem Kind oft über Jesus Christus und über die Auferstehung gesprochen. Und als der Opa dann tot war und die Leute, das Kind fragten, sag mal, wo ist der Uropa denn jetzt? Da sagte es, der Uropa, er ist jetzt in der Werkstatt und er wird vom Herrn Jesus repariert. Das ist die Gewissheit derer, die Jesus Christus kennen. Amen. Lassen Sie uns das Lied auf der